weil Gott hat mich berührt, Gott hat was gemacht. Und wir beten bestimmt nicht anders, sondern es ist derselbe Gott, der immer wieder da ist, um dich und mich zu berühren. Und wenn Sie heute Morgen zum ersten Mal da sind, dann ist es auch die Gelegenheit für Sie heute Morgen eine Berührung mit dem lebendigen Gott zu haben. Auch Sie zu Hause begrüße ich ganz herzlich, begrüße euch ganz herzlich, die ihr immer treu dabei seid. Auch heute Morgen hat Gott ein frisches Wasser für dich zu Hause, für uns alle hier, wo er uns begegnen möchte, wo er uns berührt. Und wir haben dafür gebetet, dass Jesus Christus dir begegnet heute Morgen. Euch ist möglicherweise aufgefallen, dass der Fritz und ich, wir jetzt ein Team gebildet haben, was jeden Sonntag hier auftritt. Nein, keine Sorge, das war reiner Zufall, dass wir jetzt hier so sind, weil das durch einen Tausch zustande kam, dass also wir zweimal so im Tandem zusammen sind. Nächsten Sonntag dürft ihr wieder jemand anderen hören oder zwei andere erleben, also ich verspreche es. Bevor ich mit dem Thema starte, möchte ich gerne zwei Dinge kurz bekannt geben. Wir haben auch heute wieder eine ganze Reihe von Helfern hier im Gottesdienst, die aus dem Bibelkolleg da sind, die in der Technik, im Kindergottesdienst an verschiedenen Stellen helfen. Euch auch meinen herzlichen Dank. Ich freue mich darüber, dass ihr jetzt so mitmacht und schon hineinwachsen könnt in die Aufgaben, die so eine Gemeinde mit sich bringt und hoffentlich auch Freude daran bekommt, anderen Menschen zu dienen, sie darin zu segnen, dass sie Jesus begegnen und dass etwas in ihrem Leben passiert. Also nochmal herzlichen Dank auch an euch, die ihr heute hier so treu Dienst tut. Und bisher klappt alles wunderbar. Und ich denke, das ist auch mal einen Applaus wert. Die machen das nämlich erst zum zweiten oder dritten Mal. Der Johannes Schneider kommt. Johannes Schneider ist Leiter der Bibelschule des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Ein Top-Bibellehrer und ich kann euch nur empfehlen, dieses Seminar euch vorzumerken in eurem Kalender. Wir haben die Flyer ausliegen und wir werden sie auch gleich am Ausgang nochmal verteilen. Wir haben nochmal ein paar nachgedruckt. Nehmt euch einen Flyer mit, da steht alles drin. Nächste Woche werde ich in Weißrussland sein. Genauer gesagt geht es schon morgen früh los. Und werde dort eine Woche Bibelschule haben und wir werden auch Gemeinden besuchen und vor allem auch Menschen, die in großer Not sind. Und ich habe hier eine Schlagzeile, die so um die Weihnachtszeit in der Welt stand. Und das ist im Moment Alltag dort, dass einfach die Währung verfällt, das Land wirklich in Schwierigkeiten ist, so wie alle ehemaligen Ostblockstaaten, weil die Kopplung der jeweiligen Landeswährung an den Rubel immer ein Problem ist und im Moment ist halt der russische Rubel nicht viel wert und die russische Wirtschaft entwickelt sich nicht gut und dementsprechend leiden alle anderen Länder mit. Und dort gehen wir hin und wir können natürlich sagen, da wohnen so viele Menschen, was bringt das schon, wenn ich dort helfe? Aber die Kinder und die älteren Menschen, die Behinderten und die Leute, denen wir dort dienen, auch diejenigen, die in dem Reha-Zentrum sind, ehemalige Alkoholabhängige oder solche, die ganz frisch dort hineinkommen und noch mitten in ihrer Sucht sind, denen dienen wir, denen helfen wir. Und wir ermutigen die Gemeinde dort, weiterzugehen und sich nicht an den Umständen zu orientieren, sondern auf den lebendigen Gott zu vertrauen. Aber wir helfen auch praktisch. Wir wollen nicht nur mit Worten helfen, sondern auch praktisch. Und wenn ihr helfen möchtet, wenn du helfen möchtest und sagst, ich habe heute gar nicht das Geld dabei, ich wusste das gar nicht, ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben unser Gemeindekonto in unserem Blickpunkt und überall angegeben. Und dann machst du einfach das Stichwort Minsk auf einer Überweisung. Und wir leiten das Geld persönlich weiter an die Menschen, die es dort brauchen. Und da wird kein Cent verbleibt hier in unserer Gemeinde oder bei irgendwo einer Verwaltungsorganisation, sondern es geht 1:1 zu denen, die Hilfe brauchen. Okay, dann lasst uns weitermachen mit dem Thema, das uns dieses Jahr beschäftigt, unsere Gemeinde, mein Zuhause. Und beim letzten Mal habe ich darüber gesprochen, was es ausmacht, was der Vater so vorgesehen hat für dieses Haus Gottes, was ihm wichtig ist, dass die Tür, die Eingangstür dort nur durch die Vergebung erfolgen kann in das Haus des Vaters. Wenn du in das Haus Gottes möchtest, wenn du in Kirche oder in Gemeinde möchtest, kannst du das nicht durch einen formellen Beitritt, durch Zahlen von Kirchensteuern oder deinem Zehnten, durch regelmäßigen Gottesdienstbesuch oder etwas, sondern es gibt nur eine Tür zum Leben und das ist Jesus Christus. Diese Tür ist er. Er sagt, ich bin die Tür und wer durch mich eingeht, der wird das ewige Leben haben. Und es gibt in keinem anderen Namen Heil als alleine in dem Namen Jesus Christus. Und durch diese Tür gehen wir hinein in die Gemeinde Jesu Christi. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich bin noch nie durch diese Tür gegangen. Heute Morgen ist ein guter Tag, eine gute Gelegenheit, diese Tür für dich zu sehen und durch diese offene Tür hindurchzugehen und zu sagen, Herr Jesus Christus, ich nehme dich an. Ich akzeptiere, dass mein Leben nicht in Ordnung ist, dass mein Leben nicht gefallen kann, dass mein Leben vor Gott nicht Bestand hat und ich in Ewigkeit in Trennung leben muss, wenn ich nicht durch diese Tür hineingehe. Ich werde ewig draußen bleiben aus dem Haus des Vaters. Aber wenn ich durch die Tür gehe, dann habe ich das Anrecht. Die Bibel sagt dann, die haben das Recht. Wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein, die an seinen Namen glauben. Und darum geht es, an den Namen Jesus zu glauben, dass er für meine Schuld und für meine Sünde bezahlt hat, auch wenn ich immer wieder versage, dass er größer ist als mein Versagen, dass er meine Schuld getragen hat, meine Sünde, meine Verfehlungen, die an Gottes Plan vorbeigehen, die hat er getragen und ich darf frei sein. Und wenn wir so in diesem Haus sind, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist uns wichtig in diesem Haus? Wir haben gesehen, was ist dem Vater wichtig? Was will der Vater? Der Vater will, dass wir Vergebung erleben und auch Vergebung aussprechen. Aber jetzt komme ich zu der Frage, was ist uns wichtig? Warum oder worum geht es, wenn wir ein Zuhause haben? Was macht ein gutes Zuhause aus? Ich habe ein Wandtattoo gefunden, was ich sehr passend finde. Was so verschiedene Werte einer Familie, eines Hauses darstellt und sagt, in diesem Haus wird gelebt, wir sagen Bitte und Danke, wir haben Spaß, wir verzeihen, wir geben unser Bestes, wir tanzen, wir lachen, es geht bunt und lustig zu, es wird geliebt, wir sind eine Familie. Und ich glaube, da sagt jeder sofort, boah, das ist toll, so möchte ich eigentlich zu Hause auch leben. Es soll lustig sein, wir nehmen uns ernst, wir haben Spaß miteinander und wir halten zusammen und wir respektieren uns. Eine Sache kommt mir allerdings so ein bisschen komisch vor auf diesem Wandtattoo. Ich würde jetzt erwarten, dass so eine Familie eher bunte Wände hat, dass da Kinder an der Wand gemalt haben, dass da Spielzeug rumliegt, dass dort irgendwie Unordnung ist und nicht so eine ganz glatte, ordentliche Wohnung. Ich meine, jeder kann sich solche Dinge an die Wand malen und die Realität kann anders aussehen. Das, was an der Wand steht, das, was irgendwo in einem Papier steht, was deine Kirchenzugehörigkeit oder was auch immer darstellt, das kann Realität sein, das kann aber auch nur Papier oder Farbe an der Wand sein. Und die Frage ist ja letztlich, wenn uns etwas wichtig ist, wenn es ein echter Wert ist, sieht man es dann nicht, spürt man es dann nicht, merkt man dann nicht, dass diese Dinge, die wir öffentlich zeigen und wo wir sagen, das ist uns wichtig, dass das auch gelebt wird und dass das im Familienleben sichtbar wird. Und ich glaube, dass eine sterile Atmosphäre nicht mit dem übereinstimmt, was wir dort sehen. Diese Atmosphäre, die dort beschrieben ist, ist nicht steril, sondern sie ist alles anders. Sie ist lebendig, sie drückt etwas aus, sie hat dieses Leben und da sind Kinder mit dabei, da sind Ältere mit dabei, da ist eine Familie und jeder darf sein, wie er ist. Das macht diese Familie aus, dieses Haus aus, was wir hier sehen. Und so wie jede Familie ihre Werte bestimmt, so hat ja auch jeder von uns Werte und sagt, das ist mir wichtig. Und ich denke, dass das, was mir wichtig ist, meinen Umgang mit dir und mit anderen bestimmt. Wenn mir gewisse Dinge wichtig sind, wenn mir Respekt wichtig ist, dann bestimmt das meinen Umgang mit dir, dann werde ich dich respektieren und ich erwarte im Gegenzug auch Respekt von dir. Und Werte sind so diese Leitplanken unseres Handelns, die Leitplanken unseres Lebens. Das ist wie auf einer Autobahn, da weißt du ganz genau, da ist links und da ist rechts und da geht's lang. Das sind die Werte. Und ohne Leitplanken wird mein Leben beliebig. Mein Leben kann irgendwo dann hergehen und ich kann irgendwo durch das Gebüsch fahren, durch den Graben fahren. Und auch ohne Werte und Leitplanken wird es kein Zuhause geben, auch nicht in unserer Gemeinde. Unsere Gemeinde braucht Leitplanken und die Werte sind die Grundlage für jedes Zuhause, auch für ein geistliches Zuhause, wie wir das als Gemeinde sind und sein wollen. Und manche Familien haben eben dann auch so ein Motto, was ihr Leben ausmacht. So wie wir halten zusammen. Ich kenne Familien, die haben dieses Motto und sagen, wir halten zusammen. Und dann wirst du das auch merken. Selbst wenn einer so richtig ins Klo gegriffen hat, werden die anderen den nicht fallen lassen, sondern sie werden sich immer wieder zu den einzelnen stellen. Ob das immer dann richtig ist, sei dahingestellt, aber wenn das der Wert ist, bestimmt das das Handeln. Es gibt auch so andere Familienmotti, die zum Beispiel heißen können, wir lassen uns nichts schenken. Oder wir sind freundlich um jeden Preis, auch wenn andere unfreundlich sind. Wir haben, Christine und ich haben, als wir gerade verheiratet waren oder eigentlich schon vor unserer Hochzeit, auch einen Wert festgelegt. Und dieser Wert heißt, wir schreien uns nicht an. Du wirst bei uns niemals einen Streit erleben, der laut ist. Du wirst bei uns Streit erleben. Du wirst erleben, dass wir uns zanken, dass wir Auseinandersetzungen haben, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber das geht bei uns sehr still ab. Manchmal auch frostig und ruhig. Und du kannst dann eher das Eis sägen, als jetzt irgendwie die Hitze unserer Diskussion zu hören. Aber das hängt einfach damit zusammen, dass wir sagen, wir wollen nicht in irgendeiner Emotion dem anderen was an den Kopf werfen, was verletzt, was wehtut und was wir nachher nicht mehr so einfach zurücknehmen können. Und so haben wir uns einfach festgelegt. Und ich denke, dass jede Familie, jede Gemeinde, jede Gruppe sich solche Werte schafft und solche Werte hat. Und diese Werte sind letztlich unser moralisches Zentrum. Und ohne dieses Zentrum werden wir in einem Chaos leben. Ich möchte so ein bisschen darüber sprechen, was mir wichtig ist. Und dann von dem Mir auf das Uns kommen. Und einfach mal schauen, wie wichtig es ist, dass wir zum einen persönliche Werte haben, und auf der anderen Seite dann Werte haben, die wir gemeinsam teilen und die unser Zusammensein prägen. Persönliche Werte definieren einfach, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Sie definieren letztlich meine Ziele, die ich habe, meine Lebensziele, meine Träume werden sich daran orientieren. Und die ganze Lebensgestaltung wird sich an Werten ausrichten. Wenn sie etwas wert sind, das ist immer die Frage, sind die Werte etwas wert oder schmeiße ich sie über Bord? Aber wenn du diese Werte hast, wenn ich diese Werte habe, dann sind sie uns nicht immer so bewusst, aber unser Handeln wird sich immer wieder an diesen Werten orientieren. Und eine ganz tolle, kurze Beschreibung von Werten finden wir bei einem Managementberater, der Führungskräfte lehrt darin, was Werte bedeuten, was Führung bedeutet. Und er sagt, Werte bedeuten letztlich schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Schon am Anfang daran denken, was wird am Ende rauskommen? Meine Handlungen haben Konsequenzen. Das, was ich heute tue, wird morgen in irgendeiner Form sichtbar werden. Und nicht nur Menschen, die schlaue Köpfe sind und andere schlaue Köpfe beraten, wissen das, sondern auch in der Bibel finden wir viele Hinweise darauf. Und ein ganz klassisches Beispiel finden wir in Matthäus 13 im 46. Vers. Hier sehen wir, oder spricht Jesus von einem Kaufmann, und er sagt, dieser Kaufmann entdeckt eine Perle von unschätzbarem Wert. Und deshalb verkauft er alles, was er hat, und verkauft dafür die Perle. Dieser Kaufmann entdeckt den Wert einer Perle und richtet sein ganzes Leben darauf aus. Er verkauft alle Dinge und kauft sich diese eine Perle und lebt nach diesen neuen Werten, die er hat, was diese eine Perle mit sich bringt. Und so wird es auch bei mir sein und so wird es auch bei dir sein. Und eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat und die seit einigen Jahren meine Werte mitbestimmt, ist die folgende. Stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens. Du weißt, den morgigen Tag wirst du nicht mehr erleben. Und noch einmal kommt deine Familie, es kommen deine besten Freunde, vielleicht dein Vorgesetzter oder irgendjemand aus deinem Bekanntenkreis, der dir wichtig ist. Und du liegst dort auf deinem Sterbelager und jetzt kommen diese Menschen zu dir. Und die Frage ist, was möchtest du gerne hören, was sie über dich und was sie über mich sagen? Und wenn die Tür aufsteht und du hörst, wie sie sich untereinander unterhalten über dich, dann ist die Frage, was möchtest du hören? Was möchte ich hören, was Menschen über mich sagen, wie sie mich beschreiben, wie sie meinen Charakter beschreiben, wie sie mich wahrnehmen, wie mein Leben ist? Und die zweite Sache, die ich mit einfließen lasse in meine Werte und in meine Entscheidungen, ist, wenn ich dann am Ende vor Gott stehe, an diesem nächsten Tag, und Gott mich fragt, Michael, warum hast du diese Gabe oder diese Sache, die ich dir gegeben habe, nicht eingesetzt? Dass ich dann nicht da stehe und so eine Frage beantworten muss, sondern im Gegenteil, wir finden in der Bibel Beispiele davon, wo der Herr sagt am Ende, du treuer Knecht, du hast das, was ich dir gegeben habe, eingesetzt und du darfst hineinkommen in die Freude des Herrn, die Freude der Ewigkeit. Du darfst das alles ernten, du darfst alles bekommen, diese ganzen Segnungen, die daraus kommen, dass du das kleine Stückchen, was ich dir gegeben habe, eingesetzt hast. Und deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen in meinem Leben. Und auch die Entscheidungen der letzten Jahre sind geprägt von diesen Gedanken. Zum einen von dem konkreten Reden Gottes in mein Leben, aber auch mit meinen Werten. Zu sagen, ich werde das nicht vergraben, was Gott mir gegeben hat. Und ich habe mir bildlich vorgestellt, wie ich meine Gaben weiterhin in einem großen Konzern einsetzen kann, wo es viele andere gibt, die das auch können und manche vielleicht sogar noch besser als ich und wo Menschen Schlange stehen für den Platz, den ich freigemacht habe. Und das Reich Gottes, wo auch ein Platz frei ist und wo vielleicht keiner steht, der diesen Platz haben möchte und wo Gott sagt, und deshalb möchte ich, dass du diesen Platz einnimmst. Das ist dein Platz, den ich für dich ausgesucht habe. Weißt du eigentlich, dass Gott einen Platz für dich ausgesucht hat? Nicht nur für mich, sondern auch für dich. Und dass dieser Platz so gut ist für dich, dass dieser Platz dein ganzes Potenzial freisetzt, was Gott dir gegeben hat. Dass du an diesem Platz bestmöglich das einsetzen kannst, was Gott dir geschenkt hat. Dass das nicht ein Eckplatz ist, wo du dich abgeschoben fühlst und sagst, da kann ich ja gar nicht das, was ich empfangen habe, einsetzen. Das Gegenteil wird der Fall sein. Jeder andere Platz wird dein Potenzial behindern, aber der Platz Gottes wird das freisetzen, was er in dich hineingelegt hat. Und wenn ich nun mein Leben betrachte, dann möchte ich am Ende sagen, Herr, ich möchte den Platz ausfüllen, den du für mich vorgesehen hast. Auch wenn er kostspielig ist, wenn es viel kostet und wenn es Opfer bedeutet für mein Leben. Dass wir einen zweiten Gottesdienst machen, liegt ja nicht daran, dass ich das gerne will. Weil ich wusste vorher schon genau, was es für mein Leben bedeutet und was es für das Leben vieler anderer in der Gemeinde bedeuten kann, die sich da einbringen. Nämlich zusätzliche Opfer. Es bedeutet die Einschränkung von gewissen Dingen. Ich habe mich mit Friedhelm Holthus unterhalten, als er hier war und im Januar hier gepredigt hat. Oder Dezember, ja, Januar war es. Und er sagte auch, wir sind dabei, in unserer Gemeinde auch einen weiteren Gottesdienst einzubringen. Und weißt du, sagt er, weißt du, was das für mich bedeutet? Ich habe am Sonntagnachmittag immer so gerne Fußball geschaut, so als Ausgleich zu all diesem ganzen Stress, der dann da ist. Und das macht mir so viel Spaß. Aber weißt du, Michael, ich möchte ganz für Gott da sein. Und ich möchte, dass das nicht behindert, das, was Gott durch mich tun will. Und ich stelle fest, sagt er, dass das viel schöner, viel besser ist und viel mehr bringt. Und so ist es auch in meinem Leben. Mein Sonntag sieht jetzt anders aus als noch vor einem Jahr und 3 oder 4 Monaten. Mein Sonntag sieht anders aus, aber ich habe so viel Freude erlebt hier schon, so viele Menschen, die dadurch eine Berührung mit Gott erleben. Und ich sehne mich danach, dass wir noch viel mehr Menschen ein Zuhause geben. Und wisst ihr, ein weiterer Gottesdienst und eine Gemeindegründung sind nicht nur in der westlichen Welt, sondern weltweit die besten Möglichkeiten, um Menschen mit dem Evangelium, die noch nichts von Jesus gehört haben, in Berührung zu bringen. Und deshalb wollen wir ja als Gemeinde nicht nur diesen Segen empfangen, sondern auch den Segen weitergeben und sagen, das ist uns etwas wert, dass Gott uns beschenkt hat. Das ist so wertvoll. Und jetzt nehme ich etwas Wertvolles aus meinem Leben, schneide das ab und ersetze das durch das Wertvolle, durch diese Perle, die Gott uns gegeben hat, die Gott uns vorhält. Und das ist die Frage natürlich für jeden von uns. Will ich bei sowas mitmachen? Will ich mich da einbringen? Will ich etwas aufgeben, was mir vielleicht wichtig ist? Will ich so ein Baby heranwachsen sehen? Und ein Baby heranwachsen zu sehen bedeutet, und das zu pflegen, bedeutet Arbeit. Aber es bedeutet so viel Freude, wenn ich hier die ganzen Opas und Omas sehe, wenn ich die junggebackenen Eltern sehe und erlebe, welch eine Freude sie mit ihren Kindern haben und du ihnen die Wahl jetzt stellen würdest. Ich nehme dein Kind mit und du hast wieder Ruhe, du hast wieder Frieden, du kannst wieder nachts durchschlafen, du musst nicht mehr die Windeln wechseln. Ich glaube nicht, dass einer von uns das freiwillig machen würde. Sondern alle würden sagen, nee. Das ist es mir wert, dass ich das mache. Und ist es uns das wert, dass wir ein Baby in die Welt setzen, wodurch neue Menschen hineingeboren werden in das Reich Gottes. Und du darfst mithelfen, du darfst mitbeten, du darfst vielleicht einmal im Monat mit dabei sein, du kannst Menschen abholen. Das Team, was unsere Flüchtlinge abholt, würde sich so freuen, wenn Menschen da sind, die sagen, ich komme auch zum zweiten Gottesdienst und hole Menschen ab. Wir werden überlegen, wie wir das auch mit dem Transport noch in Zukunft verbessern können. Und unser Ziel ist es, dass der zweite Gottesdienst voll wird. Und dann wissen wir, dass Gott sicherlich weitere Schritte hat, weil es etwas wert ist, weil der Mitmensch etwas wert ist, weil die Menschen, mit denen wir zu tun haben, etwas wert sind. Du kannst hinten auf dem Infotisch eine Karte mitnehmen, wo Möglichkeiten zur Mitarbeit draufstehen. Und darfst sie gerne ausfüllen, dort am Infotisch wieder abgeben. Und wir freuen uns, wenn du sagst, ich bin dabei und ich bin vielleicht ein Stück für 6 Monate oder für ein Jahr oder für eine gewisse Zeit mit dabei, um diese Geburt zu unterstützen, damit dort ein Kind heranwächst, damit dort etwas heranwächst, wo Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Wertezentriert zu leben ist nicht einfach. Denn diese ganzen Werte bringen ja dann letztlich Kosten mit sich. Wir müssen etwas bezahlen für das, was diesen Wert ausmacht. Und ganz leicht kann man vom Kurs abkommen, wenn Verlockungen kommen, wenn Druck kommt, Druck auf diese Werte, auf einmal deine Lebenssituation sich verändert und du sagst, ja, dafür lebe ich, und auf einmal merkst du, wie schwer das ist, dafür zu leben. Und da gibt es ja verschiedene Dinge. Das war in meinem Leben zum Beispiel so, dass eben ein Vorgesetzter kam, der sehr unterschiedlich war. Und ich meine, man kann ja so ein bisschen Abstufungen machen, welche Vorgesetzten hat man mal in seinem Leben gehabt, und der ist jetzt nicht ganz oben. Also ich drücke es mal ganz vorsichtig aus. Und er hatte so verschiedene Eigenarten, auch Leute vor versammelter Mannschaft zur Sau zu machen. Unter anderem auch hatte ich einem meiner Mitarbeiter aufgetragen und habe gesagt, sie sollten ihn informieren über ein bestimmtes Ergebnis, damit er vorab informiert ist. Und das eben auch an alle Beteiligten, die bei diesem Treffen dabei sind, vorab schicken. Und er schrieb dann zurück und hat den so zur Sau gemacht, hat geschrieben, also wenn einer dagegen ist in diesem Meeting, den wird er persönlich hinausführen, und also wirklich auf unterstem Niveau. Und jetzt haben die Mitarbeiter natürlich sofort mich im Verdacht gehabt. Die haben gesagt, der wusste das, dass der dagegen ist, und der hat uns hier ins Messer laufen lassen. Und ich bin in diesem Moment gefragt, was ist mein Wert? Und mein Wert ist Transparenz und vernünftiger Umgang mit Menschen. Und deshalb bin ich zur Sekretärin gegangen und habe gesagt, ich brauche ein Mittagessen mit meinem Chef. Und ich wusste, dass ich nach diesem Mittagessen auch ohne Job dastehen kann. Und ich habe dieses Mittagessen mit meinem Chef gehabt und habe gesagt, so geht das nicht. Nicht mit mir, nicht mit meinen Mitarbeitern. Wir können über Dinge reden, auch über Entscheidungen reden, und wir tragen die auch mit, auch wenn es nicht unsere sind. Aber so geht es überhaupt nicht. Und jetzt, vor 3 Jahren hatte ich ja meinen Abschied dort im Unternehmen, und Christine war mit und hat geholfen, da so das Catering zu machen. Sie hat mit vielen Menschen gesprochen dort. Und sie sagte, das ist ja unglaublich, sagt sie. Die Leute, die schätzen dich so sehr. Und das ist doch das, was wir hören möchten am Ende unseres Lebens, was ich hören möchte. Dass Menschen sehen, der redet nicht nur, der labert nicht nur daher von irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, sondern der steht auch dazu. Und das ist schwierig, weil das unser Wertekompass ausmacht. Und wenn wir unter Druck geraten, kann dieser Wertekompass schnell mal einen anderen Kurs anzeigen, weil der leichter ist. Und wie viele Menschen haben in diesem Test versagt und haben in diesem Test die falsche Richtung eingeschlagen und ihre Werte sind erodiert, sind zusammengebrochen. Und wir müssen uns als Gemeinde auch fragen, auch in einer Zeit, wo wir so viel Einflüsse von außen haben, stehen wir zu unseren Glaubenswerten? Ich denke, wir werden im nächsten Gottesdienst, den ich dann halte, mal ganz konkret über unsere Gemeindewerte sprechen und sagen, was ist uns als Gemeinde wert? Wir hängen aus, die sind in unserem Leitbild drin, aber die Frage ist ja, sind sie nur auf dem Papier oder sind sie wirklich real? Wir haben so viele Negativbeispiele und die Frage ist immer, was passiert, wenn ein Auto durch die Leitplanke kracht? Das ist noch eines der harmlosen Bilder, es gibt noch ganz andere. Wenn Banker sich bereichern, wenn Politiker sich die Taschen voll machen, wenn Vorgesetzte ihre Macht missbrauchen, wenn Eheväter, wenn Ehemänner und Väter und Frauen und Mütter die Ehe brechen, wenn Spielsucht, Drogensucht hineinkommt in dein Leben, wenn Betrug und Diebstahl vielleicht nur dem Finanzamt gegenüber deine in dein Wertkonzept hineinpasst, in deiner Firma, die haben doch genug, da kann ich doch auch was mitnehmen. Was passiert, wenn ein Auto durch die Leitplanke kracht? Auf jeden Fall mit der Weiterfahrt ist das erstmal schwierig. Sind erstmal Reparaturen notwendig, Korrekturen notwendig, wenn es überhaupt noch geht. Manchmal ist ein Leben komplett verwirkt. Und da habe ich trotzdem noch eine gute Nachricht. Normalerweise in unserer Gesellschaft ist dein Leben dann zu Ende. Wenn du im Knast bist, wenn du irgendwo am Rande der Gesellschaft angekommen bist, aus deiner Familie raus bist, dann ist dein Leben zu Ende. Aber Jesus ist genau für diese Menschen auch gekommen. Und er hat gesagt, ich bin auch für dich da. Und er macht Menschen neu. Ich habe Menschen gesehen in Sibirien, überall auf der Welt, die menschliche Wracks waren aufgrund ihres Alkoholkonsums, ihres Drogenkonsums und die ihrem Leben ein Ende machen wollten und für die ich keinen Cent gegeben hätte, die ich niemals in meine Gemeinde eingeladen hätte, für die ich niemals Glauben gehabt hätte, dass aus denen noch was wird. Und diese Menschen leiten heute Gemeinden, gründen Gemeinden, sind in Lobpreisteams, sind in Ältestenteams mit dabei und du merkst ihre Liebe, ihre Leidenschaft, ihre Hingabe an einen Gott, der sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Sumpf herausgezogen hat. Und dieser Gott, der dort wirkt, der wirkt auch hier heute Morgen. Amen. Dieser Gott ist hier und er will auch dich, wenn du sagst, ich bin wertemäßig oder wie auch immer im Dreck gelandet. Ich bin abgebogen und lieg jetzt da im Graben. Dann kann Gott wieder neu anfangen in deinem Leben und dich wieder auf die Spur setzen. Und das ist immer der Punkt. Buße bedeutet eigentlich nur Folgendes. Wenn ich von der Spur abgekommen bin, mich wieder umzudrehen, auf den Weg zurückzugehen, man muss immer zurückgehen, den Weg, den man abgewichen ist, muss man zurückgehen, wieder auf den Weg, den Kompass wieder stellen und dann wieder auf dem Weg weitergehen. Und Sünde ist eben genau diese Zielverfehlung, dass du abdriftest von dem Weg Gottes. Das ist Sünde. Nicht schlechte Dinge tun, sondern von den Wegen Gottes abdriften. Und da sind schlechte Dinge dabei. Wenn wir klarer, sehr früh, auch in guten Zeiten, klare Werte setzen, werden die uns immer auf den richtigen Kurs bringen. Und wichtig ist, dass wir einfach uns klar machen, dass Werte, auch die wir hier miteinander leben, etwas sehr, sehr Zentrales sind. Und wenn du einen Wert hast, wie dieser Kaufmann, der diese Perle gefunden hat, dann will er nicht mehr ohne diese Perle leben. Und wir wollen nicht ohne bestimmte Werte leben. Wir haben, ich werde sie gleich noch mal kurz sagen, wir haben Werte hier in dieser Gemeinde und wir wollen nicht ohne diese Werte leben. Diese Werte werden wir auch leben, wenn wir unbeobachtet sind. Wenn du meinst, dass keiner da ist, wenn keiner sieht, dass du das Finanzamt betrügst und du auch nicht glaubst, dass das Finanzamt oder es betrügen könntest und auch nicht glaubst, dass das Finanzamt das rauskriegt. So oft sitze ich da vor meiner Steuererklärung und ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt, diese Rechnung nehme und die meinem Geschäft zugeordnet hätte, das wäre völlig normal, das wäre völlig okay. Die Frage ist es richtig? Ist es korrekt? Das kann keiner. Selbst bei einer Prüfung kann ich immer darlegen und sagen, ja, dieses Essen war ein Geschäftsessen und dieses war jenes. Und ich habe schon früh gelernt im Unternehmen, dass wenn du ein eigenes Unternehmen hast, ein eigenes Gewerbe hast, kannst du das Finanzamt viel besser betrügen, als wenn du nur Privatmann bist. Und wenn du eine GmbH hast, kann man das Finanzamt noch besser betrügen und die Krönung ist eine AG, eine Aktiengesellschaft, wo du alles hin und her, am liebsten noch international hin und her schieben kannst und alles am Finanzamt vorbei machen kannst. Diese Dinge habe ich sehr früh gelernt und sie sind mir auch eine Mahnung zu sagen, ich muss meinen Wertekompass richtig stellen, auch in den Momenten, wo es keiner sieht, wo keiner weiß, dass ich jetzt gerade dabei bin, meine Werte zu verletzen. Und dann wirst du merken, dass es sehr weh tut, wenn jemand diese Werte verletzt, die du hast. wenn da etwas ist, was dir wichtig ist, wenn wir Glaubensinhalte und Glaubenswerte haben und Menschen reden abfällig darüber, verletzen sie, dann ist es wie ein Stich in dein Herz. Du sagst, das ist mir wichtig. Und für diese Werte werden wir kämpfen, für diese Werte werden wir opfern, für diese Werte werden wir letztlich unser Leben geben. Und die Kernwerte, die wir haben, die haben was mit der Nachfolge zu tun, mit der Nachfolge Jesu Christi. Da ist einmal die Wahrheit, von der Jesus spricht, gegenüber der Lüge. Da ist das Eigentum, das Recht auf Eigentum und Diebstahl. Und da ist Respekt bzw. Anerkennung von Autoritätsstrukturen gegenüber einer Verachtung dieser Dinge. Und alle diese Dinge wirst du in den 10 Geboten sehen. Im Grunde sind die 10 Gebote, drehen sich um diese drei Bereiche. Um Wahrheit, um Anerkennung, Anerkennung Gottes als den Größten, Anerkennung deines Nächsten, Anerkennung, dass dein Nachbar eine Frau haben darf, die du nicht haben darfst, sondern nur er. Anerkennung, dass er ein Auto hat, was du eben nicht hast und ein anderes. Und Respekt auch zum Vorgesetzten, Kinder zu ihren Eltern. Fordere diesen Respekt ein als Vater und Mutter. Wir erleben oft so respektlose Kinder. Ich möchte das nicht den Kindern zuschreiben, weil die Kinder haben das gar nicht anders gelernt und gar nicht anders mitbekommen. Ihren Lehrern gegenüber, der Polizei gegenüber, ihren Eltern gegenüber. Lass dich nicht von deinen Kindern schlagen. Lass dich nicht von deinen Kindern beschimpfen. Das kannst du von heute auf morgen ändern, weil die Bibel sagt, ihr Kinder, ehret und achtet eure Eltern, damit ihr lange lebt und ein gutes Leben auf dieser Erde habt. Und Jesus gibt uns einen Wert und er sagt, liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und darin sind letztlich, in dieser Liebe, sind letztlich alle Werte, die wir haben, enthalten. Diese Werte, die unser gemeinsames Leben ausmachen. Und unsere Kirche hat auch einige Werte. Und ich möchte diese Werte nur kurz noch sagen und dann zum Schluss kommen. Und wir werden uns dann bei der nächsten Predigt einmal intensiv mit diesen Werten auseinandersetzen. Wir haben das Wort Leben genommen als Akronym, um einfach uns besser diese Dinge behalten zu können. Und jeder dieser Buchstaben von dem Wort Leben drückt dann einen dieser Werte aus. Der erste Wert ist Liebe leben. Wie ist der zweite Wert? Echt leben. Und der dritte? Begeistert leben. Und der vierte? Erleben. Und der fünfte? Nach der Bibel leben. Und das sind Werte, die uns wichtig sind. Und in diesen Werten haben wir ja einfach ganz viel, was unser Zusammenleben ausmacht, aber auch, was unseren Auftrag und was unsere Mission ausmacht. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen begeistert leben, dann soll unsere Begeisterung auch so weit gehen, dass sie andere mit ansteckt, dass der Heilige Geist in uns wirkt und andere, die außen sind, mit ansteckt und mit erreicht und dass der Geist Gottes in ihr Leben hineinfließen kann und Wahrheit in ihr Leben kommt. Und ich möchte uns einfach sagen, weil uns diese Dinge wert sind, weil wir nach der Bibel leben möchten, weil wir etwas erleben möchten von der Größe Gottes, von der übernatürlichen Kraft Gottes, von der Begegnung mit dem lebendigen, auferstandenen Christus, weil wir begeistert leben wollen, auch begeistert durch den Heiligen Geist, weil wir echt und aufrichtig leben wollen, authentisch leben wollen und einander lieben. Alte und Junge zusammen. Deshalb wollen wir auch an Dingen arbeiten. Das wird sich auch zeigen. Und vielleicht habt ihr schon davon gehört, dass wir auch ein Programm als Gemeinde machen, dass wir einen Church-Life-Prozess haben. Da sind bis jetzt 60 Mitarbeiter drin und die Begeisterung, die in diesen 60 Mitarbeitern sind, die soll auf die ganze Gemeinde übergehen, auf jeden Dienstbereich. Wir wollen, dass die ganze Gemeinde gesund ist. Das ist so wie so ein Rad, wo die verschiedenen Dienste drin sind, oder wie ein Gebäude, wo die verschiedenen Dienste die einzelnen Bereiche bilden. Und wenn da Lücken sind oder wenn in diesem Rad ein Loch oder eine Ausbuchtung ist, dann rollt das nicht. Und wenn in deinem Körper an bestimmten Stellen etwas krank ist, wenn dein Fuß nicht mehr richtig funktioniert, wenn er entzündet ist, dann wirst du sehr langsam gehen, auch wenn alles andere gut funktioniert. Aber diese eine Stelle wird dein Gehen und dein Sein ausbremsen. Und deshalb möchten wir, dass die Dinge, die nicht so gesund sind, dass sie gesund werden und dass alle Bereiche der Gemeinde die Werte und den Auftrag von Jesus Christus leben, erleben, mittragen und unsere ganze Gemeinde sich auch noch weiterhin nach außen orientiert. Und wir sagen, wir geben uns nicht damit zufrieden, dass 99% der Menschen Jesus nicht nachfolgen, sondern wir wollen, dass viele Menschen Jesus nachfolgen. Und ich bin so begeistert darüber, das, was wir in der Gemeinde erleben. Wir haben schon einige Dinge. Manche sagen, ja, das sind ja nur Strukturen, nur Programme. Das brauchen wir doch nicht in der Gemeinde. Wisst ihr, dass dadurch schon so viele gute Dinge entstanden sind, die ohne dieses Hineingehen und zu sagen, was ist es uns wert, noch gar nicht da sind. Wir haben eine Gebetszeit jeden Mittwoch um 6 Uhr. Das ist eine ganz klare Folge daraus, wo wir leidenschaftlich beten für Gemeinde und dass Gemeinde Menschen erreicht, dass Menschen, die in unserer Gemeinde sind, dass sie die Kraft Gottes erfahren, dass die Kranken gesund werden, dass Menschen, die verloren sind, dass sie Jesus finden, dass unsere Dienste, die wir haben, dass sie effektiv sind. Das, was wir in der Kölner Straße tun, hier im FedMed-Gebäude und überall, was wir im Internet tun, dass das effektiv ist und Menschen erreicht. Das sind Dinge, die unsere ganze Begrüßung und Integration in die Gemeinde betreffen. Sagen, wir wollen, dass Menschen leichter in unsere Gemeinde hineinfinden. Wir wollen ihnen ein Zuhause sein. Die Seminare mit Waldemar Hübner, die wir hatten über den Heiligen Geist und solche Dinge, die wir jetzt machen, auch mit Johannes Schneider und so, das hängt auch damit zusammen, um zu sagen, wir wollen, dass der Kern der Gemeinde auch gute Nahrung bekommt und ernährt wird und wachsen kann. Und wir wollen im Bereich Evangelisation und Jüngerschaft Initiativen starten, wo wir einfach das tun, was Gott in uns hineingelegt hat und sagen, jawohl, ich und wir als ganze Gemeinde wollen Zeuge davon sein, von dem Großartigen, was Jesus tut. Und ich möchte dich fragen, jetzt zum Schluss, ich weiß nicht, ob wir ein Lied haben oder jemanden, der vielleicht ja ans Klavier kommen könnte, das Lobpreisteam vielleicht, und dass wir einfach eine ruhige Zeit noch haben, einen kurzen Song und auch Zeit haben zur Reflexion, eine Zeit haben, das mal zu reflektieren, was Gott gesagt hat. Wie sieht es aus mit deinen Werten in deiner Familie? Wie können deine Kinder beten, Lieder singen, geistlich werden, wenn sie das bei dir und in deiner Familie nicht sehen? Vielleicht kannst du schon was spielen. Wie können Menschen in deinem Umfeld glauben, dass du ein Kind Gottes bist, wenn diese Glaubenswerte nicht deinen Alltag prägen? Wenn dein Nachbar merkt, wie du lebst, wenn deine Kinder merken, wie du lebst, deine Verwandten merken, wie du lebst. Und glaub mir, wir können das nicht von uns heraus machen, sondern Gott muss uns helfen dabei, diese Dinge wertvoll und wichtig werden? Möchtest du dein Leben in Ordnung bringen, da wo es aus dem Ruder gelaufen ist, wo die Werte und die Leitplanken durchbrochen sind und du merkst, da geht nichts mehr. Mein Leben ist ohne Kompass unterwegs. Oder möchtest du heute Morgen auch dein Leben mit Jesus starten? Ich möchte dich einladen dazu, heute Morgen Gott zu begegnen. Und wer das möchte, der darf einfach, egal wo du merkst, dass Gott dich heute anspricht und sagt, ich muss den nächsten Schritt tun, dann steh einfach auf, wir wollen gemeinsam beten, wir wollen gemeinsam zu Gott kommen. Und es ist kein Zeichen der Schwäche, sondern ich empfinde das immer als ein Zeichen der Stärke, wenn jemand aufsteht und sagt, ich habe was gehört, Gott, und ich fange an, meinen Kompass neu zu stellen. Ich fange an, mein Leben neu auszurichten. Und ich weiß, wie schwer das auch für mich oft ist und wie oft ich mir wünsche, dass Menschen nur das Gute an mir sehen. Aber manchmal ist es mehr wert, Entschuldigung zu sagen, auch Entschuldigung zu Gott, und neu anzufangen, als den alten Sumpf hinter sich herzutun. Also wenn du möchtest, dass du aufstehen und ich werde mit dir beten. Herr Jesus, ich bin so dankbar dafür, dass Menschen hier sind, die deine Stimme hören. Ich bin so dankbar, dass Menschen hier sind, die erkennen, ja, ich bin gemeint. Und du meinst uns, weil du mich und weil du uns so lieb hast. Und ich danke dir, dass deine Liebe heute fließt durch diesen Raum, auch durch die Menschen, die uns zuhören aus dem Internet. Und dass dein Geist kommt und hier wirkt an den Stellen, da wo etwas zerstört ist, etwas wiederherstellt. Da wo Werte auseinandergebrochen sind, diese Werte wieder in das Zentrum stellt. Familien wiederherstellt. Unsere Gemeinde stärkt in ihren Werten. Ich danke dir für jeden Mitarbeiter, der aufgestanden ist und der sagt, ich habe es so schwer, meine Werte zu leben. Jesus, gib du neu deine Leidenschaft, deine Begeisterung, deine Liebe hinein. Oh, ich preise dich. Und ich danke dir auch für die Menschen, die heute Morgen zum ersten Mal sagen, Herr Jesus, ich gehe durch die Tür, ich komme zu dir. Segne sie. Lass ihre Entscheidung fest werden. Gib ihnen neues Leben. Lass deinen Geist in ihnen wohnen. Und lass sie zu Nachfolgern werden, die dir nachfolgen. In Jesu Namen. Amen.